Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur heutigen Sendung. Am Mikrofon ist Andrea Marti. Antonius von Padua gehört weltweit zu den bekanntesten und beliebtesten Heiligen. Heute geht es um seine Jugend in Lissabon, die Berufung als Augustiner Chorherr, sein Übertritt in den Franziskanerorden und Sie hören sein segensreiches Wirken in Italien und Frankreich. Viele Zitate, wunderbare Begebenheiten beleuchten die Spiritualität des heiligen Antonius. Und so sind wir heute im Gespräch mit Pater Gottfried Egger und wir freuen uns auf seine Ausführungen über den heiligen Antonius von Padua. Guten Tag, Pater Gottfried.
Grüß Gott, Frau Marti. Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, es gibt in der katholischen Kirche wohl keinen Heiligen, der so bekannt und so beliebt ist wie der Heilige aus Lissabon. Er heißt nach altem Ordensbrauch Bruder Antonius aus Lissabon, weil er aus dieser Stadt stammt. Aber wegen seiner durchschlagenden Predigterfolge am Ende seines Lebens wurde er Bruder Antonius von Padua. Er ist am Ende des 12. Jahrhunderts als Fernando Martin de Bulhoes de Bulhoes geboren. Das genaue Geburtsjahr kennen wir nicht. Manche meinen, es sei um das Jahr 1190 gewesen. Im Liber Miraculorum, im Buch über die Wunder des Heiligen aus dem 14. Jahrhundert steht, Antonius sei 36 Jahre alt geworden. Das Todesdatum steht fest. Es ist der 13. Juni 1231. Stimmt diese Altersangabe, so wäre also das Geburtsjahr folglich 1195. Nach einer frommen Überlieferung soll er am 15. August, den Liebfrauentag, 1195 zur Welt gekommen sein. Seine Eltern waren adelige Leute. Sie bewohnten einen der Paläste neben der Kathedrale von Lissabon. Heute ist das Geburts- und Wohnhaus des heiligen Antonius ein Heiligtum frommer Verehrung für den großen Sohn Libanons. Im heiligen Geburtshaus des Santo, eben heute Kirche, gibt es eine Krypta und dort ist ein Stein, der markiert, an diesem Ort ist der heilige Antonius zur Welt gekommen. Vater Martin soll ein Ritter im Dienst König Alfons I. gewesen sein. Seine Eltern waren gute, fromme Leute und wie gesagt von adeliger Herkunft. Damit hatte der Heranwachsende natürlich auch das Privileg einer guten Schulbildung. Sein Onkel war Regularkanoniker an der Kathedrale von Lissabon. Er förderte seinen intelligenten Neffen und führte ihn in die Geisteswissenschaften ein. So konnte der wissensdurstige Student die bischöfliche Schule besuchen, die an der Kathedrale angeschlossen war. Die Jungen aus dieser Kathedralschule durften während der Gottesdienste als Ministranten und Sänger mitwirken. Ich denke, gerade da hat sicher der junge Fernando das Anrufen Gottes immer mehr vernommen. So darf es uns nicht erstaunen, dass er bereits schon mit 15 Jahren sich entschieden hat, bei den Augustinerchorherren in Lissabon im Kloster São Vicente de Fora einzutreten. Das Kloster liegt über der Stadt Lissabon, ein eindrückliches Gebäude. Hier in diesem Kloster wurde der junge Fernando in das Ordensleben der Augustiner Chorherren eingeführt. Es war auch ein reiches Kloster. Aufgrund der nahegelegenen Stadt bekam der junge Chorherr Fernando viele Besuche, also Leute, die ihn aufsuchten, die ihn um Rat und Tat baten. Die Menschen, die ihn aufsuchten, erzählten ihn auch von den Neuigkeiten der Welt. Und so ist der junge Bruder da praktisch kaum zur Ruhe gekommen. Zudem war das ein einflussreiches Kloster, Mittelpunkt der Zusammenkünfte der Gebildeten und Adeligen der Stadt. Antonius, der eine ganz intensive Gottessuche betrieb, hat sich gesagt, hier kann ich nicht zur nötigen Ruhe kommen. Ich muss einen anderen Ort suchen. Und so hat er seine Oberen gebeten, dass er ins Mutterkloster Santa Cruz in Coimbra gehen konnte. Dort konnte er auch ein mehr beschauliches Leben und natürlich das Studium der Theologie und Philosophie betreiben. Coimbra war damals die Hauptstadt des Königreiches Portugal. Das Studienzentrum der Augustiner Chorherren von Santa Cruz hatte einen guten Ruf. Hier wurden viele junge Chorherren ausgebildet. Und da waren auch zwei ganz wichtige Professoren. Ich denke, denen hat der heilige Antonius viel zu verdanken. Es sind die beiden Kanoniker Raimundus und Johannes. Hier in diesem Kloster bekam er auch eine ausgezeichnete Predigtausbildung. Wenn wir bedenken, dass der Papst damals bei der Heiligsprechung den heiligen Antonius Schrein der Heiligen Schrift oder Arche des Testamentes bezeichnete, dann ist das nicht einfach eine sehr schöne Übertreibung, sondern es entspricht der Tatsache, der Heilige hatte ein hervorragendes Gedächtnis, hatte eine sehr gute theologische und biblische Ausbildung, so dass eben nach der Auffassung vieler Antonius das ganze Alte und Neue Testament aus dem Gedächtnis diktieren könnte, falls die Bibel verloren gehen würde. Natürlich mag das vielleicht eine Übertreibung sein, aber es zeigt, welches Bibelwissen der Heilige sich angeeignet hatte. Er vertiefte nicht nur die Heilige Schrift, sondern versuchte, wie sein Ordensgründer Augustinus, auch ganz nach dem Evangelium zu leben. Zur Zeit des heiligen Antonius, als man zu Fuß oder zu Pferd reiste, waren vor allem auch Klöster oft Gaststätten, die Reisenden und Pilgern Unterkunft boten. So war es auch im Kloster Santa Cruz. Abwechslungsweise versahen die Chorherren den Dienst der Herbergsuchenden. Dadurch kamen sie natürlich mit den verschiedensten politischen und kirchlichen Strömungen von der Zeit in Kontakt. Eines Tages, und das ist ein ganz wichtiges Ereignis, war Fernando zu diesem Dienst der Nächstenliebe als Gastbruder eingeteilt und da kamen auf der Durchreise mindere Brüder aus Assisi, die auf dem Weg nach Marokko waren, um dort das Evangelium Jesu zu verkünden. Mindere Brüder, das sind Söhne des heiligen Franziskus, denn der Name Franziskaner ist ihnen gegeben wegen Ordensgründer, aber eigentlich heißen sie mindere Brüder. Ordo Fratrum Minorum, Orden der Minderbrüder. Fernando ist diesen Brüdern aus Assisi begegnet. Er war von ihrem Leben sehr beeindruckt. Diese kleine Gruppe sonnenverbrannter, bärtiger Gesichter und wunde Füße hatten sie. Sie waren auf dem Weg nach Marokko und wollten dort das Evangelium weiter verkünden. Sie waren ganz arm, hatten total abgetragene Kutten und wurden nur mit einem Strick zusammengehalten. Diese Begegnung mit diesen Brüdern ging ihm sehr nahe. Trotz der schweren Strapazen durch die schwere Reise zeigten sie kein Zeichen der Erschöpfung. Sie waren fröhlich. Sie strahlten Innerlichkeit und Gebetsfreude aus, Sanftmut. Irgendwie waren sie anders als die Ordensleute, denen Fernando in seinem Leben schon begegnet war. Die Minderbrüder berichteten ihm von ihrem Ordensgründer Franz von Assisi und von ihrer Mission. Sie wollten nun in muslimische Länder reisen, um den Menschen dort die Frohbotschaft Jesu zu verkünden. Am nächsten Tag zogen sie weiter. Anfangs Februar 1220 erfuhr man dann im Kloster Santa Cruz in Coimbra, dass diese Brüder, diese fünf Franziskaner, in Marokko gefoltert wurden und auf grausame Weise hingerichtet wurden. Es handelte sich um die Priester Berardo und Pietro und Otto, um die zwei Laienbrüder Aiuto und Accursio. Das waren die ersten Märtyrer im Franziskanerorden. Franziskus war von dieser Nachricht so erfreut, dass er gesagt hat: Jetzt habe ich wahrhaft mindere Brüder im Himmel. Als Ort der Beisetzung dieser Brüder war dann das Augustiner Chorherrenstift Santa Cruz in Coimbra ausgewählt worden. So sind die verstorbenen Märtyrer aus Marokko wieder nach Portugal zurückgekommen und wurden dann in dieser königlichen Gruft beim Kloster Santa Cruz beigesetzt. Der heilige Antonius mag an ihrer Grabstätte gestanden haben. Er war ganz beeindruckt von diesen Menschen zu Lebzeiten, aber noch mehr, als sie jetzt als Tote da waren. Er wusste, dass er Fürbitter im Himmel in ihnen haben konnte. Diese Begegnung hat ihn so bewegt, dass er sich entschied, auch Franziskaner zu werden. In Coimbra hatten die Franziskaner im kleinen Klösterchen Sant'Antonios dos Olivas eine Niederlassung. Antonius Fernando ging dorthin und berat mit den Brüdern, um dort Aufnahme zu bitten, und es ist ihm gewährt worden. Am nächsten Tag schon brachte der Guardian des Klösterchen Sant'Antonio eine aschgraue Kutte ins Kloster Santa Cruz. Im Beisein seiner bisherigen Mitbrüder, der Augustiner, legte Fernando nun das feine, weiße Chorherrengewand der Augustiner Chorherren ab und wurde mit der rauen Kutte der Franziskaner bekleidet. Zur Abgrenzung von seinem bisherigen Leben nahm Fernando den Namen des Klösterchens an, des Heiligen des Klösterchens, nämlich des Wüstenvaters Antonius von Ägypten, und wurde nun zum Bruder Antonius. Was eben ganz wichtig war, das Ausschlaggebende, dass der heilige Antonius eigentlich Franziskaner geworden war, war, dass er genauso wie diese Märtyrer in Marokko sich auch dachte: Ich könnte für Christus mein Leben hingeben, wenn ich bei den Sarazenen predigen würde. So wollte er dahin gehen und es wurde ihm sogar gewährt. Zusammen mit seinem Mitbruder Philippus machte er sich auf den Weg nach Marokko. Es war im Spätherbst 1220. Bei der Überfahrt wurden sie allerdings von sehr schlechtem und stürmischem Wetter heimgesucht. Dazu kam, dass Antonius auf der Überfahrt sehr schwer krank wurde. Ein hartnäckiges Fieber schüttelte ihn, das ihn auch nach der Landung dann nicht verlassen wollte. Er litt an Malaria. Während des ganzen Winters war keine Besserung in Sicht. Eine gute christliche Familie pflegte den Schwerkranken und Bruder Philippus wich dabei nicht von seiner Seite. Als es dann Frühling wurde, fürchteten die Mitbrüder um das Leben von Bruder Antonius. In dieser Zeit wandelte sich bei Bruder Antonius dieses ungestüme Verlangen nach dem Martyrium in Gottergebenheit. Er sah ein, dass es nicht Gottes Wille ist, dass er jetzt nach Marokko geht. Schließlich fand sich ein Segelschiff, das dann die Brüder wieder in die Heimat nach Portugal zurückbringen sollte. Doch ein weiteres Ereignis: Schon konnte man in der Ferne die iberische Küste erblicken, als plötzlich ein gewaltiger Sturm losbrach und das Meer aufpeitschte. Das Schiff geriet in Seenot. Steuerlos trieb es umher. Die Besatzung des Schiffes sowie die Mitreisenden durchlebten Stunden der Angst und des Schreckens. Sie konnten nicht mehr erkennen, in welche Richtung sie abgetrieben wurden. Schließlich lief das Schiff auf Grund. Die Mannschaft und die Reisenden brachten sich am Land in Sicherheit, doch sie waren nicht in Portugal gelandet, sondern auf der Insel Sizilien. Gute Menschen nahmen dann die Gestrandeten auf. Die beiden Franziskaner wurden dann zum Kloster nach Messina gebracht, wo sie sehr liebevolle Aufnahme fanden. Und dort wurde Antonius von seinen Mitbrüdern wieder gesund gepflegt. Ja, gerade diese Begegnung mit Messina war für ihn auch wichtig. Er hat dort bei den Mitbrüdern erfahren, dass Bruder Franziskus ein Generalkapitel in Assisi einberufen hatte. So machte sich, als er wieder genesen war, auf den Weg, am Generalkapitel teilzunehmen. Denn für ihn war es eine große Sehnsucht, dem Ordensgründer Franziskus persönlich zu begegnen. Für den noch geschwächten Bruder war es ein langer, beschwerlicher Weg nach Assisi hinauf. Dort hatten sich etwa 3000 Brüder eingefunden. Die Bevölkerung versorgte die versammelte Gemeinschaft mit Speise und Trank, und da die Brüder unter Schilfsmatten saßen, nannte man das Kapitel Capitolo delle Stoie, Mattenkapitel. Bruder Antonius konnte nun den heiligen Franziskus sehen. Der Ordensgründer, klein von Gestalt, kränklich. Franziskus wurde oft von seinem Bruder Vikar Elias gestützt. Er sprach kurz und mit schwacher Stimme, aber lieblich und eindringlich zu seinen Brüdern. Nach einer Woche war das Kapitel wieder fertig, beendet. Die Brüder kehrten an ihre Wirkungsorte zurück. Vom bescheidenen Antonius hat niemand genau erfahren, wer er ist, woher er kam. Ebenso wenig wusste man von seiner adeligen Herkunft oder sogar von seinem hervorragenden Theologiestudium und der ausgezeichneten Ausbildung bei den Augustinerchorherren. Nachdem die Brüder in verschiedensten Provinzen zugeteilt waren, blieb Antonius am Ende des Kapitels einfach übrig. Bescheiden wie er war, hat er sich nirgendwo aufgedrängt. Schließlich musste er sich noch darum bemühen, einen Provinzialminister zu finden, der bereit war, ihn mitzunehmen. Es war dann Bruder Grazian von der oberitalienischen Provinz. Er nahm sich seiner an und sandte ihn anschließend nach Monte Paolo, südwestlich von Forli, in eine Einsiedelei, die zwischen Rimini und Bologna gelegen ist. Das war auch etwas Providenzielles. Denn gerade in dieser wunderbaren Abgeschiedenheit hatte Antonius endlich die Zeit und Ruhe. Er konnte wirklich in sich kehren. Er konnte beten, der kleinen Bruderschaft einfache Hausarbeiten helfen, das Geschirr spülen, die Böden reinigen. Es wird sogar erzählt, dass die Brüder ihn als ungeeignet für die Predigt und als ungeschickt für das Almosen sammeln hielten. Offensichtlich kannten sie auch die Folgen der überstandenen Krankheit und er war immer noch schwächlich. Nach getaner Arbeit zog Bruder Antonius wieder in die Einsamkeit und zum Gebet in eine nahe Höhle des nahegelegenen Waldes. Nun, eines Tages, Bruder Antonius ist fast ein Jahr auf dieser Stille der Einsiedelei von Monte Paolo. Es ist im Sommer 1222, da hat Bruder Gratian verschiedene Brüder nach Forli berufen. Nämlich dort spendete der Ortsbischof einigen Dominikanern und Franziskanern die Priesterweihe. Nach der Priesterweihe kam man im Dominikanerkloster in Forli zusammen. Der dortige Obere bat darum, dass einer der Franziskaner statt einer Lesung eine Kurzansprache halten möge, jetzt vor allem für diese Neupriester. Der Provinzial kam in Verlegenheit, weil keiner der Brüder wagte, vor allem vor diesen gebildeten Dominikanern unvorbereitet zu sprechen. So wandte er sich schließlich an Antonius und trug ihm auf, doch das zu sagen, was der Geist Gottes ihm eingeben würde. Er dachte sich, dass es diesem einfachen Küchenbruder aus Portugal, der italienischen Sprache kaum mächtig war, doch wohl niemand übel nehmen würde, wenn er nur etwas Schlichtes, etwas Einfaches von sich geben würde. Aber es kam ganz anders. Das Wort Gottes legte er mit einer so Kenntnis aus, dass die Zuhörer nicht aus dem Staunen herauskamen. Hier paarte sich erstaunliches Wissen, vor allem große Kenntnis der Heiligen Schrift, mit der Gotteserfahrung eines tiefen Mystikers. Als dann jene Feder des Heiligen Geistes seine Zunge anfing, mit Besonnenheit über viele Themen zu sprechen, auf klare Art und Weise mit kurzen Worten sprach, da lauschten die Brüder vor Erstaunen und Bewunderung getroffen, aufmerksam auf die Worte des gewaltigen Redners. Ohne Zweifel der große Prediger und Lehrer Antonius war entdeckt. Das war einer der größten Wendepunkte seines Lebens. So zog er aus der Verborgenheit von Monte Paolo, wir könnten sagen, in das Rampenlicht der Öffentlichkeit. Mit dem Wunsch im Herzen, nach Marokko zu ziehen und dabei den Sarazenen zu predigen, wurde er durch verschiedene Umstände von Gott in die Verborgenheit geführt. Gerade im Leben der Stille und Beschauung reifte der Moment, in dem Gott ihm seine eigentliche Berufung zuführte. Auf dieser Priesterweihe in Forli fielen die Würfel. Bruder Antonius wurde für die Apostolats- und Predigtarbeit bestimmt. So hören wir jetzt ein wenig geistliche Musik.
La Santa Gloria.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Gottfried Egger. Er spricht über den heiligen Antonius von Padua, der Franziskaner aus Lissabon. Und wir haben schon einiges gehört, wie er zu einem guten Prediger wurde, die bekannte Predigt in Forli. Und freuen wir uns auf die weiteren Gedanken.
Wir könnten sagen, endlich hatten die Franziskaner auch einen Lehrer des christlichen Lebens und der Wahrheit. Der heilige Franziskus setzte Bruder Antonius ein, dass er jungen Brüdern die Theologie lehren sollte. So kam er nach Bologna, wo er den jungen Brüdern die Theologie lehrte. Und interessant ist, dass der heilige Franziskus dann dem heiligen Antonius einen Brief schrieb, der folgendermaßen lautete: Dem Bruder Antonius, meinem Bischof, wünsche ich Bruder Franziskus Heil. Es gefällt mir, dass du den Brüdern die heilige Theologie vorträgst. Wenn sie nur nicht bei diesem Studium den Geist des Gebetes und der Hingabe auslöschen, wie es in der Regel steht. Lebe wohl. Also hier sehen wir, Franziskus wollte ja in der ersten Zeit nicht, dass die Brüder ein Theologiestudium absolvieren, so wie das bei allen anderen Orden der Fall war. Aber er hat mit dem immer größer werden des Ordens gespürt, dass es doch wichtig wäre, gerade auch, wo es doch verschiedene Gruppierungen gab, die die Kirche bekämpften, die Katharer, die Albigenser. Und da brauchte es Leute auch, die in der Theologie geschult würden. Und so hat sich mit dem heiligen Antonius eine hervorragende Persönlichkeit für den Orden gegeben, der eben nun als erster Theologieprofessor der Franziskaner gilt. Für den heiligen Franziskus ist Wissen letztlich nur dann gut und erstrebenswert, wenn es den Menschen in das rechte Verhältnis zu Gott bringt. Gerade im Heiligen aus Portugal hat er einen zuverlässigen Lehrer für seine Brüder gefunden. Im Zeitraum von 1223 bis 1224 unterrichtete Antonius im Konvent der Brüder von Santa Maria della Puglioia in Bologna. Nach diesem relativen kurzen Intermezzo wurde Bruder Antonius dann vom Orden nach Südfrankreich geschickt, um dort den Irrlehren zu begegnen. Die Kirche befand sich damals in einer schwierigen Situation. Die religiöse Unwissenheit war groß. Dazu kam ein schlecht ausgebildeter Klerus, der nicht unbedingt das beste Beispiel gab. Viele Bischöfe waren mit weltlichen Dingen beschäftigt, hatten dabei das Vertrauen des Volkes fast ganz verloren. Andererseits wuchs gerade bei einfachen Menschen die Sehnsucht nach der Erneuerung des geistlichen Lebens, eines Lebens nach dem Evangelium Jesu. Deshalb fanden herumziehende Wanderprediger schnell ein offenes Ohr. Bestimmt hatten viele von ihnen Gutes im Sinn, aber nicht selten vertraten sie auch ihr Lehren. So entstanden sektiererische Gruppen, die der Kirche Roms feindlich gesinnt waren. Die Sekte der Katharer beherrschte fast ganz Oberitalien und weite Teile Südfrankreichs. Die Kirche stand diesen Bewegungen anfangs ohnmächtig gegenüber. Die Vorsehung Gottes sandte in dieser schwierigen Zeit Bruder Franziskus von Assisi und Bruder Dominikus Gutsmann, den Gründer der Predigerbrüder, die durch ihr Leben in Armut und ihre Verkündigung eine Antwort auf die Sektenströmungen geben könnte. Und gerade in der Person des heiligen Antonius war natürlich ein hervorragender Prediger da. Die Katharer wollten sich auf jede mögliche Art von der Materie, von allem Materiellen befreien, weil sie das für schlecht hielten. Sie kritisierten deshalb auch die Lehren der Kirche und das Verhalten der kirchlichen Mitarbeiter. 20 Jahre lang führte die Kirche gerade in Südfrankreich einen erbitterten Kreuzzug gegen die Albigenser, die Katerer. Dominikus Gutzmann, der Begründer des Predigerordens, führte durch seine überzeugende Ansprachen viele Menschen zur Kirche zurück. Dasselbe gilt auch für den Franziskanerbruder Antonius aus Portugal. Diese zwei überzeugten nicht nur durch ihre Worte, sondern vor allem durch ihre gelebte Armut, durch ihr evangelisches Leben und durch ihre Echtheit. Bruder Antonius ging wie üblich zu Fuß, wahrscheinlich über Parma und Vercelli, und kam im Laufe des Septembers 1224 in Arles an. Dort hatte sein Oberer, der Provinzialminister der Provence, alle Brüder zum Fest des heiligen Michaelis zu einem Kapitel einberufen. Das ist ganz interessant. Bei diesem Kapitel wurde auch Antonius eingeladen. Er soll über Jesus von Nazareth, König der Juden, sprechen. Ein Begleiter des Provinzials hatte damals eine Vision. Er schaute beim Hauseingang schwebend den heiligen Franziskus. Dieser hatte die Hände zum Segen ausgebreitet. Diese Erscheinung des heiligen Franziskus beim Kapitel findet sich in den Werken vieler Künstler des Mittelalters. So können wir auf einem Fresko in der Oberkirche San Francesco in Assisi sehen, wie diese Brüder am Kapitel versammelt waren. Bruder Antonius, der steht, und auf der rechten Seite Franziskus, der dieser Kapitelsgemeinschaft erscheint und seinen Segen gibt, vor allem den Segen für den heiligen Antonius. Das Ziel war ja vor allem, dass er Irrgläubige bekehren sollte. Zunächst kam Antonius nach Montpellier, wo er allerdings nur kurze Zeit verweilte. Danach kam er in die Hochburg der Sekte der Katerer nach Toulouse. Unermüdlich und unerschrocken predigte er das Evangelium Jesu. Oft waren die Kirchen viel zu klein, um die Menschenmassen zu fassen. So sprach er auf den Plätzen der Dörfer und Städte. Dabei vermied er heiße Debatten mit den Sektierern, die er den Brüdern des Predigerordens überließ. Mit seinen Predigten versuchte Antonius, die Menschen für die Wahrheit zu gewinnen. Seine tiefen Kenntnisse der Heiligen Schrift und der Kirchenväter machten seine Aussagen so schlagkräftig, dass die Irrgläubigen kaum wagten, gegen ihn zu argumentieren. Wir dürfen deshalb uns nicht wundern, dass man ihm den Übernamen Hammer, der Ketzer, bezeichnete. Tausende von Zuhörern wurden durch sein mächtiges und überzeugendes Predigtwort zur Kirche zurückgeführt oder neu für die Kirche gewonnen. Bruder Antonius ist dann auch zum Oberer der Brüder in Südfrankreich ernannt worden, ist dann wieder nach Assisi zurückgekehrt, hat dann dort ein Kapitel teilgenommen, wo die Brüder ihn dann auch zum Provinzial der norditalienischen Provinz ernannten. Er kam dann seinen Predigtreisen, also er als Provinzial und als Oberer der Gemeinschaft der Brüder von Norditalien, hat er natürlich verschiedenste Häuser und Provinzen besucht. Er durchwanderte Gebiete der großen Provinz, kam in die Lombardei, nach Mailand, Como, Bienno, in Val Camoica, nach Cremona, Brescia, Bergamo und Varese. Wahrscheinlich ist er sogar in der Zeit auch ins Gebiet der heutigen Schweiz gekommen, nach Locarno. Dort gibt es auch ein ehemaliges Franziskanerkloster, das Convento di San Francesco benannt wird, und dort gibt es einen sogenannten Antoniusbrunnen, von dem man sagt, dass Antonius dort eine Quelle gefunden haben soll. Über Mantua gelangte er schließlich nach Padua, wo er dann bis zu seinem Tod seinen ständigen Wohnsitz hatte. Das hat ihm dann nachher den Namen Antonius von Padua gegeben. Das religiöse und sittliche Leben war damals in Padua tief gesunken. Dazu trugen gewiss die stetigen Kämpfe der Bewohner gegen den rücksichtslosen Despoten Ezzelino sowie die damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten bei. Bruder Antonius rief in dieser Situation durch seine Predigten zur Versöhnung auf. Immer wieder standen natürlich als Provinzial auch Reisen an. Papst Gregor IX. Rief ihn sogar nach Rom, um ihn und seinen Kardinälen zu predigen. Antonius besuchte auch in Laverna in der Toskana den Berg, auf dem Franziskus 1224 die Wundmale erhalten hatte. Noch heute gibt es dort in diesem Heiligtum eine kleine Kapelle, die nach dem Antonius benannt wird. Wieder in Padua widmete er sich vor allem auch der Weiterbildung der Brüder und er legte auch eine Skizzensammlung seiner Sonntagspredigten an. Also es sind also Predigtskizzen, die man auch gefunden. Wir dürfen jetzt nicht meinen, dass es da fertige Predigten waren, sondern das waren vor allem Skizzen, die er niederschrieb. Im Jahre 1231 flammte das apostolische Feuer des Franziskaners zum letzten Mal auf. Dazu kam, dass er gesundheitlich immer kränker wurde. Sein Tun glich einer Kerze, die sich vollkommen verzehrt. Trotz der angeschlagenen Gesundheit predigte und missionierte Bruder Antonius weiter. Er litt unter Wassereinlagerungen im Gewebe, was ihm ein beleibtes Aussehen gab. Vom 6. Februar bis zum 13. März 1233, bedenken wir das, predigte er täglich mehrere Stunden lang. Immer mehr Menschen strömten herbei, um den zu Herzen gehenden Predigten des heiligen Antonius zu lauschen. Weder die Kirchen noch die Kathedralen boten genügend Raum für alle, die diesen charismatischen Prediger hören wollten. So sprach er im Freien zu ihnen. Es herrschte Sonntagsruhe in Padua. Selbst die Händler auf dem Markt verließen alle eilig die Stände, um ihn zu hören. Bis zu 30.000 Menschen strömten herbei, um schon vor der Morgendämmerung noch einen Platz zu erhaschen. Die Menschen hatten ja damals keine verschiedene großen Abwechslungen, wie wir das heute haben, sondern das war ein Riesenereignis, wenn Antonius auftrat und predigte. Gerade dieses intensive Predigtapostolat und der Dienst im Sakrament der Versöhnung waren gleichsam Höhepunkte seiner letzten Monate in Padua. Seine Predigten lösten eine mächtige Bewegung bei der Bevölkerung aus. Immer wieder betonte er, wie wichtig die Aussöhnung untereinander mit sich selbst und mit Gott sei. Auf diese Weise regte er viele Menschen an, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Als Antonius dann von der Mission bei diesem Tyrannen Ezzelino zurückkam, waren dann seine körperlichen und geistigen Kräfte erschöpft. Er hat bei diesem Tyrannen das Nichts fertiggebracht, dieser hat sich nicht bekehrt. So hat einer einmal gesagt, da halfen kein persönliches Charisma und keine Worte des Evangeliums, um diesen Tyrannen gnädig zu stimmen. Der Franziskaner Antonius musste unverrichtete Dinge abziehen und kam nur dank seines Ordenskleides mit heiler Haut davon. Aber etwas möchte ich doch noch erwähnen, was mir noch wichtig erscheint, im Leben des heiligen Antonius. nämlich dass er in Padua ein neues Stadtgesetz eigentlich erreichen konnte. Das war sicher etwas Großartiges. Es war zum Beispiel in Padua Brauch, dass Schuldner und Bürgen lebenslang eingekerkert wurden. Es wurde kein Unterschied gemacht, ob jemand nur zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig war. In beiden Fällen wurden die Betreffenden eingekerkert. Die Stadtregierung von Padua erließ dann am 15. März 1231 unter diesem Eindruck der Fastenpredigten des Antonius ein neues Gesetz. Dort hieß es: Auf Bitten des ehrwürdigen Bruders, des heiligmäßigen Antonius, des Beichtvaters aus dem Orden der Minderbrüder, darf künftig kein Schuldner oder Bürge persönlich seiner Freiheit beraubt werden, wenn er zahlungsunfähig ist. Haften kann er in einem solchen Fall mit seinem Besitz, aber nicht mit seiner Person und seiner Freiheit. Soweit Auszüge aus dem Stadtgesetz. Dieses Gesetz wurde durch einen Menschen hervorgerufen, der nie eine politische Macht innehatte oder sich auf eine Lobby hätte berufen können. Allein diese großartige spirituelle Autorität und die Autorität des Wortes Gottes, das er unermüdlich verkündete, bewirkten eine Gesetzesänderung der Statuten. Als Antonius dann nach erfolglosen Mission beim Tyrannen Ezzelina wieder zurück nach Padua kam, hielt er sich von dem Moment an bei einem guten Freund, beim Grafen Tiso dem VI., der in Campo San Piero ein Schloss mit Garten besaß. Diese Ortschaft liegt 19 Kilometer außerhalb von Padua. Der Graf stellte den Franziskanern auf seinem Grundstück eine Kapelle und eine Einsiedelei zur Verfügung. Antonius ging ganz gerne in die Einsiedelei. Er sehnte sich nach Ruhe und Einsamkeit. Aber seine körperlichen Leiden beeinträchtigten seinen Aufenthalt stark. Er litt unter Asthma, Wassereinlagerungen, hatte schwere Atembeschwerden und starke Kopfschmerzen. Oft befiel ihn ein Schwindel. Sein ganzer Leib wurde von heftigen Krampfanfällen geschüttelt. Bruder Antonius litt sehr. Im weitläufigen Garten dieser Schlossanlage des Grafes Tiso stand ein schöner Nussbaum. Der Heilige wünschte sich eine Zelle in seinen weit ausladenden Ästen. Abends stieg er auf den Baum, um die Nacht in seinem Nest zu verbringen. Aus dieser Zeit in Campo San Piero ist auch das Wunder mit der Vision des Jesuskindes überliefert. Zur Zeit der Erholung auf dem Land beim Grafen Tiso war nur kurze Zeit. Als die Franziskaner von Campo San Piero am 13. Juni 1231 beim Glockenzeichen zum Mittagsmahl gingen, wurde Bruder Antonius von einem Unwohlsein ergriffen und erlitt dabei einen Schwächeanfall. Unklar bleibt, ob es sich um einen Schlaganfall oder um einen Herzinfarkt handelte. Bruder Antonius wusste, dass nun das Ende seines Lebens gekommen war. Er war bereit zu gehen. Eine Bitte hatte er noch an seine Brüder: Sie mögen ihn doch zur Niederlassung nach Padua bringen, zur Kirche Mater Domini. Die Mitbrüder wollten diesem letzten Wunsch des Heiligen nachkommen. Ein Bauer stellte ihnen einen Karren zur Verfügung, vor den er zwei Ochsen spannte. Ein Reisigbündel, das auf dem holprigen Wagen lag, diente dem Sterbenden als Kopfstütze. Aus Rücksicht auf den Sterbenden kam das Fuhrwerk nur langsam voran. Der 6-stündige Transport bei der Sommerhitze bereitete dem Santo große Qualen. Gegen Abend erreichten sie Arcella am Stadtrand von Padua, wo die Franziskaner und die Klarissen eine Niederlassung hatten. Antonius verlangte einen Priester, um zu beichten. Danach empfing er die Krankensalbung und die heilige Ölung. Danach stimmte er ein Marienlied an. Es ist das Lied in Deutsch: Du große Herrin, schönste Frau, hoch über Sternen steht dein Thron. Du trugst den Schöpfer, der dich schuf, und nährtest ihn an deiner Brust. Was Eva einst verloren sah, gibst du im Sohnereich zurück. Der Himmel öffnet sich in dir, zur Heimkehr steht der Weg uns frei. Du Pforte für den Königssohn, des neuen Lichtes helles Tor, in dir grüßt jauchzend alle Welt das Leben, das du ihr geschenkt. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Preis, Gott, den die Jungfrau uns gebar, Lob auch dem Vater und dem Geist durch alle Zeit in Ewigkeit. Dieses Lieblingsgebet des heiligen Antonius betete er vor seinem Sterben. Dieses Gebet ist übrigens aus dem 6. Jahrhundert vom Dichter Venanzio Fortunato. Dieses Lied lateinisch: O Gloriosa Domina, o erhabene Himmelskönigin. Die Brüder beteten die Bußpsalmen, das Antlitz des Heiligen veränderte sich, seine Augen begannen zu leuchten, die Brüder fragten ihn, was er sehe, flüsternd antwortete er: Ich sehe meinen Herrn. Nach diesen Worten verschied er. Eben war die Sonne am Horizont Paduas untergegangen. Es war noch nicht ganz dunkel, als Kinder von einer unerklärlichen Kraft getrieben durch die ganze Stadt riefen und liefen: Der Heilige ist gestorben, der Heilige ist gestorben. Nach einem langen Hin und Her war die Grabstätte des Heiligen dann in der Kirche Santa Maria Mater Dei, wo der Heilige beigesetzt wurde. Man hat zuerst gedacht, er könnte dort, wo er jetzt gestorben war, beigesetzt werden, in Arcella, aber man hat dann eben seinen letzten Willen, war in dieser Kirche. Zu Recht wird er nun Antonius von Padua genannt. Bischof Jacopo di Corrado von Padua stand dem Begräbnisgottesdienst vor. Er segnete den Leichnam des Heiligen und dieser wurde dann am Dienstag, 17. Juni 1231, in einem Marmorsarkophag beigesetzt, der der Kathedrale von Padua gehörte. Seither wird der sogenannte Antoniusdienstag vor allem in der franziskanischen Familie gefeiert. Während der Begräbnisfeierlichkeiten geschahen dann sehr viele Wunder. Kaum einen Monat nach dem Tod von Antonius versammelten sich die Kleriker und auch die Stadtväter von Padua, um eine baldige Heiligsprechung in Rom anzustreben. Dies erinnert uns an das Begräbnis des heiligen Papstes Johannes Paul II., bei dem die Menschenmenge einmütig rief: Santo subito. Die Heiligsprechung des Antonius war ungewöhnlich. Zu seiner Zeit genügte es nicht mehr, wenn ein Bischof jemand aus seiner Diözese in das Verzeichnis der Kirche aufnahm. Das war nun dem Papst vorbehalten. Für eine Heiligsprechung war ein kanonisch geführter Prozess erforderlich. Dieser erfolgte nur, wenn ein im Ruf der Heiligkeit Verstorbenen von den Gläubigen dauerhaft verehrt wurde. Dann wurden die heroischen Tugenden und Wunder im Leben des Kandidaten genauestens untersucht. Papst Gregor IX. Liebte und verehrte den heiligen Antonius sehr. Bei einigen Kardinälen waren allerdings Widersprüche zu spüren. Ihnen ging diese Heiligsprechung zu schnell. Die Endphase des Prozesses wurde dem Kardinalbischof von Sabina, anvertraut. Den Vorsitz im Richterkollegium führte Kardinal Johannes d'Abbeville, ein Mönch aus der Abtei von Cluny. Einer der Kardinäle hatte weiterhin große Bedenken wegen der überstürzten Beweisaufnahme, sodass sich der Prozess in die Länge zu ziehen drohte. Die Bevölkerung Paduas war über das Urteil dieses Kardinals sehr traurig. Allein der Heilige konnte hier Hilfe bringen. Er erschien diesem Kardinal im Traum. Das war die Wende. Aus einem heftigen Gegner wurde ein starker Befürworter. Das kam auch dem Kardinalskollegium zu Ohren und wirkte wie ein Signal, die Heiligsprechung kann erfolgen. Nur 11 Monate nach dem Hinscheiden des Heiligen wurde er zur Ehre der Altäre erhoben. Papst Gregor IX. Sprach Antonius von Padua am 30. Mai 1232 im Dom zu Spoleto heilig. Dabei wurden jene 53 nachgewiesenen Wunder bekannt gegeben. Man sang das Tadeum. Danach verlas der Stellvertreter Petri die feierliche Proklamation. Zu Ehren des neuen Heiligen wurde sogar die Antiphon »O Doctor Optime, o hervorragender Lehrer« gesungen, die nur für Kirchenlehrer vorgesehen war. Diese Geste griff der Ehrung des Heiligen als Kirchenlehrer vor, denn Papst Pius XII. Ernannte ihn 1946 offiziell als Lehrer der Kirche. Mit einem Gebet, das vom heiligen Antonius stammt, möchte ich jetzt diese Gedanken schließen. Wir bitten dich, unsere Herrin, unsere Hoffnung, leuchte du uns Bedrängten als Meeresstern auf dem stürmischen Meer. Geleite uns zum sicheren Hafen. Beschütze uns im Tode mit deiner Gegenwart, damit wir in Sicherheiten den Kerker des Leibes verlassen und in Freude zur unaussprechlichen Wonne gelangen. Amen. Auf die Fürsprache des heiligen Antonius von Padua, der heiligen Gottesmutter, segne, behüte und begleite euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Herzlichen Dank, Pater Gottfried, für das schöne Porträt über den heiligen Antonius von Padua und auch Ihre Gedanken. Und Radio Gloria wünscht Ihnen und einfach der ganzen Franziskanergemeinschaft reiche Gottessegen und möge auch der heilige Antonius ein treuer Fürsprecher für Ihre Anliegen bei unserem Herrn sein. Herzlichen Dank, Pater Gottfried.
Danke, Frau Marti, herzlichen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Sendung mit Pater Gottfried Egger. Er hat auch ein Buch geschrieben über den heiligen Antonius von Padua. Das heißt, wenn du Wunderzeichen suchst, heilige Antonius von Padua, Franziskaner aus Lissabon. Und dieses Büchlein können Sie beziehen beim Miriam Verlag, Brühlweg 1 in Deutschland 79798. Jestetten und die Telefonnummer lautet 0049 77 45 92 98 30. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass es in diesem Buch einen zweiten Teil über Wunder gibt und es gibt auch ein ausführlicher Gebetsteil einschließlich 13-tägiger Andacht, Novene, Litanei und Schutzgebet. Und so verabschiede ich mich von Ihnen allen. Mein Name ist Andrea Marti und ich wünsche Ihnen Gottes Segen, führt Sie Gott und bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.